Wenn ihr die Bewegungsaufgaben aus diesem Podcast nachmachen wollt, dann tut ihr das auf eigene Gefahr. Sorgt dafür, dass ihr genügend Platz habt, dass nichts kaputt gehen kann und dass ihr euch nicht verletzt. Bewegungen, bei denen ihr euch nicht wohlfühlt, einfach sein lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Hallo und willkommen zum Psychotonik-Podcast mit Martina Rester. Ich freue mich auf Annelies Wieler-Baumann, die wie immer aus Zürich ins Studio nach Köln zugeschaltet ist. Hallo Annelies.
Hallo Martina.
In der allerersten Podcast-Folge haben wir zusammen Resilienz als körperliches Phänomen betrachtet und dabei die Bedeutung der Schwerkraft herausgestellt. Dabei ging es um das Erlebnis, dass ich grundsätzlich die Wirkung von Schwerkraft auf mich zulassen kann, ohne Schaden zu nehmen. Und das lässt mich meine Widerstandskraft spüren. Heute wollen wir wieder über Resilienz sprechen, dieses Mal unter dem Aspekt mein Platz, mein Raum im Raum. Ich würde gerne bewegungsmäßig starten, verbunden mit der Frage an dich, wie machen wir das physisch, Raum im Raum einnehmen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil physisch machen wir es eigentlich immer unbewusst. Das ist eigentlich das Problem, dass du mir jetzt eine Frage gestellt hast, wie machen wir das? Wie machen wir etwas, was wir eh schon machen? Wir nehmen Raum im Raum, wir besetzen physisch einen Raum im Raum und das machen wir nicht, das sind wir. Und es geht eigentlich darum, ist etwas, was selbstverständlich ist, nämlich, dass wir einen Raum beanspruchen im Raum, können wir das aus einem bewussten Vorgang herstellen, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten keinen Raum.
Ja.
Dann ist es ein Gefühl, weil wir haben immer einen Raum, aber wir haben oft kein Gefühl dafür, wie wir das tun können, oder wir haben kein Gefühl, dass wir das tun. Und da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, es uns klar zu machen. Du hast schon erwähnt, dass wir das letzte Mal mit der Schwerkraft gearbeitet haben. Dann merken wir sofort, wenn wir uns der Schwerkraft überlassen, dass wir eben da sind, dass wir einen Platz auf dieser Erdoberfläche haben, aber es gäbe noch ganz viele andere Sachen. Unser Körper ist extrem gut ausgestattet, erstens sich zu etablieren, horizontal, und zweitens uns auch ein Bewusstsein zurückzumelden, dass wir das tun. Ich will damit etwas ansprechen, was wir als sechsten Sinn benennen können, nämlich die Tiefensensibilität. Die Tiefensensibilität ist etwas, was uns zur Verfügung steht, aber kaum benannt wird. Wenn wir von den Sinnen sprechen, dann sprechen wir von Augen, Ohren, Geschmackssinn, Riechsinn, Tastsinn. Aber wir sprechen ganz, ganz selten von der Tiefensensibilität. Die Tiefensensibilität steht uns selbstverständlich zur Verfügung. So selbstverständlich, dass sie uns kaum bewusst wird. Sie wird uns erst dann bewusst, wenn wir eine Störung auf der haben. Und wir unterscheiden dabei einen Moment der Kraft, also wir sagen den Kraftsinn, also wir haben immer ein Gefühl, wie viel Kraft wir aufwenden, um den Körper in einer Position zu halten oder im Raum zu halten. Wir haben immer einen schematisches Bewusstsein, wie unsere Gliedmaßen zueinander stellen, also ob wir den Gelenke gebeugt haben oder gestreckt. Und wir haben immer auch einen Referenzwert darüber, wie wir uns bewegen, ob wir uns schnell bewegen, langsam bewegen. Das steht uns immer zur Verfügung, wie wir uns im Verhältnis zur Umwelt bewegen. Ja, wir können mal schauen, wie das ist mit der Kraft. Nimm mal die rechte Hand, ball eine Faust. halt das noch ein bisschen. Und jetzt lässt du wieder los. Und kannst du mal kurz beschreiben, was jetzt das Gefühl ist in deiner Hand?
Ich habe in der Hand ein Wärmegefühl. Ich habe meine Handinnenflächen bemerkbarer als vorher. Und ich spüre die Fingerspitzen.
Okay, jetzt kannst du mal versuchen, wieder eine Faust zu machen.
Mit der gleichen Hand?
Mit der gleichen Hand. Und jetzt legst du die Faust an die Tischkante. Geht das? Oder ist das ja zu hart? Und jetzt versuch mit der Faust den Tisch ein bisschen zu verschieben. Und wenn der richtig fest steht, dann kannst du so viel drücken, wie du willst. Die Faust darf nicht zusammengedrückt werden vom Tisch, sondern du drückst gegen den Tisch. Die Faust ist geschlossen und du drückst. Jetzt kannst du wieder aufhören und jetzt versuch mal zu beschreiben, wie es jetzt das Gefühl ist für die Hand.
Ich spüre einen Unterschied, der ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Da, wo ich die Kontaktfläche mit dem Tisch hatte, die spüre ich jetzt deutlicher als den Rest der Hand. Ich spüre aber auch eine Belebung des Unterarms außen, die ich vorher nicht hatte.
Okay, wir machen das Experiment nochmal. Du machst wieder eine Faust, legst deine Faust unter die Tischplatte und versuchst, den Tisch hochzuheben. Jetzt nimmst du die Hand unten hoch und was passiert?
Die Innenseite ist belebt, also vor allen Dingen der Handballen, die Innenfläche des Unterarms und ich spüre einen Unterschied bis in den Schultergürtel, sogar bis zur linken Schulter rüber. Ich habe es jetzt mit der rechten Hand gemacht.
Hast du denn jetzt die Faust geschlossen gehabt?
Ja.
Und kannst du dich erinnern, was passiert, wenn du die Hand unter der Tischplatte vorziehst?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Probierst du es nochmal? Du drückst nochmal hoch, du drückst und versuchst den Tisch zu heben. Und jetzt lässt du nicht nach mit dem Drücken, sondern ziehst die Hand unter den Tisch vor. Und was passiert dann mit der Hand?
Sie wird insgesamt belebt.
Genau. Und leichter.
Und außen und leichter auch, ja.
Hast du, genau,
auch beweglicher
sogar. Die Hand geht wahrscheinlich nach oben. Jetzt, wenn du die Faust nochmal ballst und auf dem Tisch liegen lässt und wieder loslässt, ist das nicht dasselbe Leichtigkeitsgefühl?
Nein, überhaupt nicht.
Jetzt haben wir das mit dem Kraftsinn. Zum einen habe ich die Kraft gebraucht, um die Faust zu ballen. Und zum anderen habe ich die Kraft gebraucht, um in Kontakt mit der Umgebung zu sein. Das gibt einen anderen Referenzwert für mich. Beides ist wichtig. Ich bekomme einen Referenzwert für mich, für mein Innen. Du hast es beschrieben. Die Innenseite der Hand ist leichter oder wärmer. Und wenn ich in Kontakt bin und Kraft aufwende, dann bespüre ich eigentlich viel mehr mein Verhältnis zur Außenwelt. Ich kriege ein besseres Gefühl für meine Körperlichkeit in der Umgebung, im Kontext. Du kannst etwas anderes machen. Du kannst einmal deine Arme hochheben, so vor der Brust, so wie wenn du einen Ball umfassen würdest. Und du versuchst jetzt einmal beides zu merken, das Innen, also du umschließt ja einen Leerraum oder deinen Körperraum mit den Armen und gleichzeitig grenzt du mit der Außenseite deinen Körperraum nach außen ab. Und du kannst hier immer schön wechseln, außen, innen. Und beim Außen hast du eben die Möglichkeit, auch dir vorzustellen, du würdest gegen etwas stoßen oder dich anlehnen, sodass das insgesamt leichter wird, wenn du dich nach außen abstützen kannst. Und innen könntest du dir auch vorstellen, du würdest dich auf einem großen Bauch, also du könntest deinen Körper eigentlich ausweiten und sagen, ich schließe hier meinen Körperraum. Ich lege meine Hände auf meinen Körperraum und schließe den ab. Gelingt dir das?
Ja, ich finde es sehr
angenehm. Wie fühlt sich das jetzt hinterher? Wie ist das jetzt?
Ich fühle mich unangestrengt und seltsamerweise im Rücken anders aufgerichtet. Also es hat was an meiner Aufrichtung verändert.
Ja, das ist spannend. Eine Aufgabe war ja, versuch dich auf dem Innenraum abzustützen. Und der Rücken ist natürlich zum Innenraum gesehen außen. Dein Bauch ist innen, dein Rücken ist außen.
Ja.
Das heißt, im Moment, wo du den Außenraum betonst, betonst du auch die Stabilität des Rückens. So halten wir eigentlich den Rücken aufrecht. Es ist eine unglaubliche Leistung vom Körper, dass wir nicht zusammenfallen, sondern den Rücken im Sitzen und im Stehen aufrecht halten können. Also das wäre mal so ein bisschen ein Beispiel für den Kraftsinn. Ich möchte gerne noch ein Beispiel für den Lagesinn machen, also den Stellungssinn auch der Gliedmaßen. Hast du Gegenstände, die du vor dir auf deinen Tisch legen kannst?
Vor mir auf dem Tisch steht ein Glas mit Wasser. Ich habe hier so kleine Handsender, Stifte und es liegt ein Kaffeelöffel da.
Ah, cool. Also du legst das, was dir das Glas macht, so vor dich hin, dass du es gut greifen kannst. Mhm. Und die anderen Gegenstände, die legst du daneben, so in einer Linie oder in einem Halbkreis vor dich.
Ja.
Hast du das? Gut. Jetzt mach mit geöffneten Augen, greifst du die Kaffeetasse. Hebst sie kurz hoch und stellst sie wieder hin. Genau. Jetzt machst du das noch einmal, Augen zu, kreist wieder nach vorne, nimmst das Glas oder die Kaffeetasse, stellst es wieder an den genau gleichen Platz hin. Mhm. Halte die Augen geschlossen und greife deine Sender oder den Kaffeelöffel, egal was. Und legst wieder hin. Dann greifst du das andere, was noch dort liegt, und legst es auch wieder hin. Und jetzt überprüfst du mit den Augen, ob das dort liegt, wo du es vorher hingelegt hast.
Es liegt ziemlich genau da, wo ich es auch vorher hingestellt hatte.
Cool. Also du merkst, dein Stellungssinn, wie die Gelenke sind im Verhältnis zu dir, zu deinem Rumpf, wie stark du den Ellbogen beugst, wie weit dass du mit den Fingern spreizst, das kannst du abspeichern. Also du kannst dann einen Referenzwert nehmen, den du mal mit den Augen überprüfst und den Rest hast du jetzt ohne Augen gemacht, auch ohne Gehör, ohne Schnuppertest, rein mit dem Muskelsinn. Also du siehst, wir haben in der Muskulatur, im Körpersinn, etwas, was uns ein unglaubliches Schemagefühl gibt für den Ort, an dem wir sind. Und dann will ich noch etwas machen für deinen Bewegungssinn. Du hast ja gesagt, du hast einen Kaffeelöffel.
Ja.
Und du wirfst den Kaffeelöffel auf und bevor du ihn wieder fängst, flitzt du mit der anderen Hand kurz unter dem Kaffeelöffel vorbei und dann fängst du ihn wieder auf. Probier mal. Ist es gelungen?
Ja.
Cool. Also wir haben ein unglaubliches Gefühl für unsere Geschwindigkeit und die Dynamik unserer Bewegung. Als Kleinkind können wir es noch nicht, aber wir lernen es dann. Und wenn wir es einmal gelernt haben, können wir das Gelernte immer wieder aufrufen in der Vorstellung, sodass uns die Tiefensensibilität zur Verfügung steht. Also wir werden, je älter wir werden, könnten wir umso geschickter werden. Es gibt also keinen Grund, dass wir im Alter so tatterig werden und ungeschickt, weil wir ja eigentlich ein ganzes Leben Zeit hätten, diese tiefen Sensibilität zu üben. Das finde ich großartig. Die geht nicht weg. Und die würde uns immer einen Referenzwert geben, wie wir uns im Raum positionieren, wo wir sind, wie viel wir aufwenden müssen. Sie würde uns auch zurückmelden, wann wir zu müde sind, denn die Kraft aufzubringen. Sie würde uns einen Hinweis geben, wann sollten wir uns hinlegen, wann sollten wir uns bewegen. Das ist ein wunderbares Instrument.
Wir sind dann auch mit unseren Ressourcen gar nicht verschwenderisch, wenn wir das bewusst benutzen. Wir messen ja in der psychotonischen Betrachtungsweise Resilienz nicht an Handlungen, also auch nicht an Leistungen. Und das würde ja dann auch die Frage beantworten, was bin ich, wenn Leistung als Kriterium wegfällt?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir versuchen natürlich, uns an den Handlungen zu messen, weil die Handlungen nach außen so viel Prestige geben. Und wenn wir uns am Sein messen, dann heißt das, wir müssen auch uns mit unseren Möglichkeiten akzeptieren. Und ein wichtiger Punkt in der Resilienzforschung ist ja auch, dass es heißt, Akzeptanz der Situation. Und ich höre halt ganz viel Akzeptanz des Unausweichlichen, das von außen auf mich reinkommt. Und das meine ich grundsätzlich nicht. Nein, Akzeptanz von mir und meinen Möglichkeiten in der Situation. Das ist eigentlich die Idee dahinter, dass ich meine Gedanken auf diese körperlichen Aspekte lege und damit bemerke, dass ich immer noch in der Situation funktioniere. Das ist eigentlich die Akzeptanz. Ich funktioniere in der Situation, egal wie schlecht oder wie gut die Situation ist. Und diese kleinen Aufmerksamkeiten zu diesen Momenten der tiefen Sensibilität, die helfen mir natürlich, mich als ganz zu akzeptieren.
Wenn wir es raummäßig betrachten, dann wäre ja Resilienz mit etwas verbunden, das wir den Intimraum nennen können. Und was du ja sagst, ist, dass dieser Raum nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass da wirklich auch die Peripherie dazugehört. Die gehört zu mir.
Unser Körperraum ist unser Intimraum, weil ich bin ja die Einzige, die in diesem Körperraum anwesend ist. Ich bemerke in meiner Unterrichtung oft, dass wenn ich den oder vom Intimraum spreche, dass die meisten meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann oft eine Assoziation machen zu Sexualität. Und ich möchte den Intimraum grundsätzlich als erstes halt körperlich definieren. Das ist, sage ich, ist dort, wo mein Körper funktioniert. Und mein Körper funktioniert mit mir allein. Und es ist niemand anders in meinem Körper drin, der funktioniert. Das heißt, alles, was von außen kommt, bleibt auch außen.
Du beanspruchst dann dein Recht auf diesen Raum. Niemand hat etwas zu suchen dort als du allein.
Wenn jemand etwas beeinflusst, dann beeinflusst er das von außen. Und es geht dann nicht nur um das Recht, sondern um das Anerkennen, dass mein Raum ist. Mhm. Ich anerkenne, dass ich selbst mein Raum bin. Und für mich ist es wichtig, dass wir diesen eigenen Raum auch wirklich bewirtschaften und diesen eigenen Raum wertschätzen.
Das bedeutet aber das ja, heißt, wenn ich richtig verstehe, dass mein Denken mit mir, mit meinem Körper in Resonanz sein muss. Und genau. Das bedeutet, dass ich auch mich auf die Aktualität beziehe, auf das, was jetzt hier ist.
Ja. Und das heißt, es fällt natürlich die Bewertung weg, weil die Bewertung geschieht immer im Kontext mit dem Außen. Bin ich gut genug für? Mache ich das richtig? Das heißt, bin da ein bisschen vorsichtig mit den Handlungen, weil die Handlungen, die haben immer etwas zu tun mit dem Außen. Und der Intimraum ist grundsätzlich mal keine Handlung. Der Intimraum ist grundsätzlich, ich bin. Ich gehe von mir aus und verträgt eigentlich keine Bewertung. Und in Schwingung sein oder in Resonanz zu sein mit mir hat nichts zu tun mit Bewertung. Ich muss nicht gut sein. Also ich muss nicht sagen, ah, jetzt fühle ich mich gut. Sondern ich fühle mich. Und wir sind da natürlich an etwas ganz Grundlegendem. Wir sind in einer Gesellschaft heute, die sich irgendwo im Wohlfühlbereich tummeln will. Und wie soll ich mich im Wohlfühlbereich tummeln, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Also ich müsste zuerst einmal dorthin kommen, dass ich mich akzeptiere, dass ich überhaupt bin. Und wir kommen immer wieder auf selber raus. Diese Schwerkraftübungen, die wir da im ersten Podcast gemacht haben, die sind für mich natürlich schon wesentlich, weil sie mich unmittelbar im Moment, wo ich falle und unversehrt unten ankomme, keinen anderen Gedanken haben kann als ich bin noch da. Und bei allem anderen, was wir tun, kommen wir fast nicht drum herum, eine kleine Bewertung zu starten bei uns. Also ich konnte das machen, ich kann die Kraft gegen den Tisch aufwenden oder ich kann die Beine so und so bewegen. Da bewerten wir immer, das können wir fast nicht abstellen, das werden wir immer tun. Aber es geht eigentlich nicht darum, dass wir es bewerten, können wir das gut oder können wir das wenig, sondern es geht nur darum zu bemerken, wir können es. Das finde ich anspruchsvoll. Wir bewerten ja auch an unserem Körper das Aussehen. Also wir schauen in den Spiegel und dann sehen wir unser Gesicht. Und wenn du jetzt mal nicht in den Spiegel schaust, du sitzt ja jetzt irgendwo, wo du keinen Spiegel hast, und du müsstest dein Gesicht beschreiben, ist es ganz schwierig. Versuch mal, dein Gesicht zu beschreiben. Du kannst eigentlich nur beschreiben, du hast deine Nase, die weißt du, das weißt du, die spürst du wahrscheinlich nicht mal, nicht anfassen. Du hast deine Nase, einen Mund, du hast Augen, das weißt du, sonst würdest du es nicht sehen. Also wir beschreiben ganz viel, was wir wissen oder gesehen haben. Aber wir haben ein ganz unglaublich unausgesprägtes Gefühl für die Konturen in unserem Gesicht. Und wenn du jetzt mit den Händen mal auf dein Gesicht gehst, musst du vielleicht die Brille ausziehen, du legst die Hände auf dein Gesicht. Und dann merkst du mit deinen Händen plötzlich, ah, wie fühlt es sich an? Kannst du etwas beschreiben, wie es sich anfühlt?
Ich habe die Hände jetzt flach auf dem Gesicht gehabt und dann die Differenz zwischen Erhebungen und Senken gespürt. Ich hatte halt an Handflächen Kontakt, zum Beispiel Stirn- und Wangenknochen. Und dazwischen die Augen waren dann nicht mit meinen Handflächen in Berührung. Also bin ich davon ausgegangen, dass sich das nach innen senkt, dieser Bereich.
Genau, du kriegst mit den Händen ein Gefühl für die Kontur vom Gesicht.
Und wenn aber eigentlich über die Wölbung die meiner Hand. Wenn ich in Kontakt bleiben möchte mit der Haut, muss ich meine Hand in einer bestimmten Weise wölben. Und aufgrund der Wölbung meiner Hand bekomme ich eine Information über, ich sag jetzt mal, die Topografie meines Gesichts.
Genau, und wenn du jetzt die Hände wegnimmst, bleibt noch so ein Rest von Erinnerung, von Kontaktgefühl, vom Gesicht mit der Hand. Jetzt kriegst du ein bisschen ein Gefühl wie dein Gesicht in die Welt hinausgeht. Wir könnten uns jetzt ja aufgrund der Informationen, die wir haben, eine Vorstellung kreieren, dass unser Gesicht ganz groß ist, wie so eine, bei einem Karnevalskostüm, eine riesige Nase, die Basler haben da diese Backisse. Kannst du dir vorstellen, das ist eine riesige Nase.
Ja.
Die eigentlich so groß ist wie der, das Gebiet, das du vorher mit den Armen umschlossen hast.
Mhm.
Dann ist die Nase zuvorderst bei den Händen.
Das macht in meiner Vorstellung schon was muskulär mit meinem Nacken.
Genau. Das heißt,
ich merke, dass ich den Nacken strecke. Den Hals,
ja, du richtest den Hals auf und heißt, du kriegst ein anderes Gefühl für dein Lot und die Bereitschaft, horizontal zu begegnen, also nach vorne zu begegnen. Du wendest ein bisschen mehr Kraft auf, um den Rücken und den Hals zu halten. Das heißt, du bleibst insgesamt stabiler im Rücken.
Ja, das ist richtig.
Und jetzt sind wir wieder am gleichen Ort wie vorher bei dieser Übung, in die Schwerkraft fallen. Dort können wir ja nicht anders, wir fallen runter. Da gibt es auch dieses Stabilitätsgefühl im Rücken. Das können wir aber nicht, wenn wir vertikal stehen. Dann können wir uns nicht irgendwo immer hinfallen lassen, sondern wir nehmen das, was wir gelernt haben, in die Vorstellung und versuchen, diesen Raum vorstellungsmäßig zu etablieren. Und wenn es gelingt, vorstellungsmäßig, dann würde sich das Muskuläre wieder entsprechend zeigen. Und das ist das, was wir abprüfen können. Wenn ich das Gefühl habe, ich beanspruche meinen Raum, jetzt kommen wir dazu, dass wir in Übereinstimmung sein müssen miteinander, wenn ich die Vorstellung habe, meinen Raum zu beanspruchen, muss das eine muskuläre Entsprechung haben, die ich wieder überprüfen kann. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann habe ich ein Problem. Dann würde ich sagen, ich bin nicht in Resonanz mit mir und dann wird es schwierig sein, in der Situation auch bestehen zu können. Eigentlich brauchen wir das, um in der Begegnung zu sein mit anderen Menschen. Und ich möchte dich mal kurz bitten, dir doch noch mal vorzustellen, du würdest gleich jetzt mit etwas sehr Unangenehmem konfrontiert. Und das heißt, du baust dich vorher zuerst gut auf, damit du dem Unangenehmen begegnen kannst, ohne dass es dich irritiert. Also versuch doch mal innerlich die Arme ein bisschen hochzunehmen, deinen Kopf zu vergrößern, bis du merkst, dein Rücken stabilisiert sich. Und jetzt versuch bereit zu sein, dass du etwas ganz unglaublich unangenehm begegnen könntest.
Ich hatte heute Morgen schon eine unangenehme Begegnung mit einem Herrn, der mich harsch korrigiert hat. Er hat zu Recht korrigiert, mir war das vollkommen bewusst. Ich hatte kein Schuldgefühl, ich hatte kein schlechtes Körpergefühl, ich bin nicht zusammengezuckt. Ich habe mich sehr höflich entschuldigt und es war mir vollkommen egal, dass er mich korrigiert hat.
Cool. Also das wäre eigentlich das Gefühl, dass wir immer aufrufen können.
Fassen wir das Wesentliche zum Schluss noch einmal zusammen. Sobald ich mich selbst in der Situation, in der ich mich gerade befinde, akzeptieren kann, bin ich mit mir selbst in Resonanz oder anders gesagt, ich bin dann resilient. Akzeptanz heißt nicht, dass ich die Umstände gutheiße. Wer resilient ist, verschwendet keine Ressourcen. Für Resilienz braucht es den passiven Anteil an Bewegung. Damit ist gemeint, dass wir auch, wenn wir in Ruhe sind, ein System haben, das bewegungsbereit und abfangfähig ist. Wir brauchen Zeit und Raum nach dem Abschluss einer Handlung, um auf uns selbst im Geschehen bewusst zu reflektieren. Raummäßig betrachtet betrifft Resilienz den Intimraum, der mit dem Gefühl für unser Körperschema verbunden ist, also für Kraftsinn, Stellungssinn, Tiefensensibilität. Es lohnt sich dabei, den Blick vor allem auf die Begrenzung des Intimraums zu richten. Vielen Dank, Annelies, und ich danke auch allen, die zugehört haben, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Martina.